Herzlich willkommen bei JLL. Die Logistikmobilen sind weitgehend unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen, größtenteils sogar gestärkt daraus hervorgegangen. Aber Herausforderungen gibt es natürlich auch in diesem Bereich, zum Beispiel was die Zukunftsfähigkeit solcher Immobilien angeht. Mein Name ist Alexander Schneiders und über das Thema spreche ich heute mit Frank Weber, unserem Head of Industrial Agency, und Diana Schumann, Teamleaderin im Bereich Industrial Investment. Hallo ihr beiden.
Hallo Alexander.
Hallo Alexander.
Eine der großen Herausforderungen für die Logistikbranche ist sicher wie für andere auch die Nachhaltigkeitsfrage. Wie sieht die Asset-Klasse Logistik hier aufgestellt?
Wir haben sicherlich im Vergleich zu den Bürogebäuden, was Nachhaltigkeit angeht, einen Nachholbedarf. Das liegt schlichtweg daran, dass Logistikgebäude in den letzten Jahrzehnten zunächst nach Funktionalität errichtet wurden. Es gab den Bedarf, Warenumschlag zu organisieren. Zunächst kamen sie historisch aus der Lagerhaltung, also Güter, die doch zum Teil eine recht lange Zeit in den Regalen vor sich hin ihre Zeit verbrachten. Und erst im Zuge sicherlich auch der CO2-Diskussion und des allgemeinen Themas Nachhaltigkeit, Energieverbrauch durch Gebäude aller Art, hat man sich bei der Asset-Klasse Büro mehr und mehr in den vergangenen 10 Jahren Nachhaltigkeitstechnologien, Nachhaltigkeitskonzepte, ob jetzt Bau oder Betrieb, überlegt.
Wenn wir über Themen sprechen, wie zum Beispiel das Cradle-to-Cradle-Prinzip, dann gibt es schon Real-Life-Examples sozusagen im Bürobereich und mehr das Gespräch darüber und Konzepte dazu im Bereich der Logistikimmobilie.
Wer ist denn in diesem Zusammenhang besonders gefragt? Sind es die Nutzer, sind es die Mieter, sind es die Eigentümer oder die Investoren, die jetzt vielleicht auf die Suche nach nachhaltigeren Produkten gehen müssen?
Sehr spannende Frage, Alexander. Ich denke, es sind alle Teilnehmer gefragt in dem Kreis, den du gerade erwähnt hast. Fangen wir einfach mal mit dem Investor an, der zunehmend aus Sicht auch vielleicht seines eigenen CO2-Footprints, den er in seinem Portfolio hat, sich auch künftigen Herausforderungen auch vielleicht bei der Bepreisung von CO2 durch den Betrieb oder den Besitz seiner Immobilien ausgesetzt sieht. Dann leite ich über zum Nutzer, der gerade im Bereich der Logistik durch den hohen Flottenverbrauch, Diesel aller Orten, durch den Lkw-Verkehr, wenn er ein Logistikdienstleister ist, der neben dem Lkw-Verkehr auch seine Warehouses nutzt für den Warenumschlag und natürlich unter der Überschrift Green Logistics auch von seinen Kunden, also dem Handel oder der Industrie, gefordert ist, seinen CO2-Verbrauch in seiner gesamten Lieferkette, der Supply Chain, zu reduzieren.
Aus Sicht der Investoren, Frank, kann ich vielleicht noch ergänzen, von unseren Kunden hören wir natürlich, dass auch die Fonds, die einkaufen und Logistikimmobilien einkaufen, entsprechende Vorgaben haben, zum Teil auch Quoten in Bezug auf zertifizierte Immobilien, DGNB oder BREEAM, und diese auch einhalten müssen. Und wenn jetzt die Allokation der Assetklasse Logistik vergrößert wird im Rahmen eines Fonds, zum Beispiel eines gemischt genutzten Fonds, sind ja nicht alles mehr Logistik-Spezialfonds, dann führt das dazu, dass mehr und mehr nachgefragt wird, wo es Produkte anzukaufen gibt und wir mehr die Frage nach Zertifizierung auch bekommen.
Genau, oder auch, Diana, wahrscheinlich die Anforderung aus Investorensicht. Man kennt ja einige Beispiele, du bist ja viel besser vertraut mit den großen Häusern, die sagen, wir investieren einfach nicht mehr in nicht zertifizierte Gebäude. Und da gab es jetzt die Schwierigkeit, Alexander, dass die von Diana gerade angesprochenen Zertifizierungsinstitute, BREEAM oder aus den USA LEED oder DGNB, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Deutschland, zunächst mal primär das Bürogebäude im Blick hat und erst sehr spät auf den Trichter gekommen ist, dass wir allein, was die bebaute Fläche angeht, also den Landverbrauch und auch die Energie, die durch den Betrieb eines Warehouses, eines Lagerhauses verbraucht wird, durchaus signifikante Größenordnungen annehmen kann, mit der Überlegung, dafür dann auch ein eigenes Zertifizierungssystem zu entwickeln.
Und wie ist der jetzt der Stand? Hat man es da hauptsächlich mit Bestandsgebäuden zu tun, die man noch aufwerten kann, oder ist man hier komplett auf Neuentwicklung angewiesen?
Also wir haben sicherlich in dem seit circa Ende der 90er Jahrtausendwende gebauten Immobilien einen recht guten Erkenntnisstand, auch eine Übersicht über die verwendeten Baustoffe, Wir haben sicherlich auch eine Transparenz hinsichtlich der Verbräuche. Bei den etwas älteren Gebäuden, die wir noch zuhauf in Deutschland haben, teilweise aus den 70er, 80er Jahren stammen und auch gar nicht so gut getrackt sind durch unser Research. Wir gehen also von einem vermittelbaren, nachnutzungsfähigen, vermarktungsfähigen, handelbaren Bestand von ungefähr 70 Millionen Quadratmetern aus. Jedes Jahr kommen ungefähr 3 bis 4 Millionen dazu. Also seit den 2000ern hat man einen recht guten Überblick. Das ist auch etwas, was sicherlich aus Investorensicht, Diana, primär von Interesse ist. Da ist es allerdings so, dass die Nutzer noch nicht so richtig Anreize bekommen haben, durch die Vermieter auch ihren Betrieb entsprechend CO2 optimiert zu gestalten. Also das ist etwas, was sicherlich in der Zusammenschau zwischen der Vermieterrolle als Errichter und dem Nutzer als Betreiber noch ein stärkeres Miteinander braucht, um da wirklich einen ganzheitlichen CO2-Footprint aus Errichtung und Betrieb ableiten zu können.
Ja, finde ich interessant. Für einen Investor ist es natürlich erstmal eine Wertsteigerung, wenn er sein Gebäude nachhaltiger machen kann. Für den Mieter bedeutet das ja wahrscheinlich erstmal höhere Kosten durch höhere Mieten. Wie kann man da den Ausgleich finden oder wie entwickelt sich das?
Ich kann aus Investorengesichtspunkten nur bestätigen, ja, die Eigentümer der Logistikimmobilien bestätigen, dass sie höhere Werte haben durch Sustainable Assets. Und in Bezug auf die Zertifizierung kann ich nur sagen, natürlich waren das in den letzten Jahren überwiegend Neubauten, die sich für solche Zertifikate beworben haben. Aber vermehrt werden künftig sicherlich auch Bestandsimmobilien in die Richtung renoviert werden müssen.
Ich hatte mich auch mal als kleiner Autor vor 10 Jahren befasst mit dem Thema der zweiten Miete, die es möglich ist, durch Investitionen in die Energieeffizienz seitens des Vermieters eine höhere Miete natürlich auch verlangen zu dürfen und dafür geringere Nebenkosten als Mieter tragen zu müssen, sodass aus Sicht der Gesamtmiete die Belastung im idealtypischen Fall stabil geblieben wäre. Mhm. In der Folge, dass wir dann eine sicherlich deutliche Reduzierung auch im Verbrauch und damit auch in den Nebenkosten gehabt hätten. Es gibt einen ersten Investor und Vermieter, der versucht, in die Richtung zu gehen, zumindest bestimmte Nebenkosten zu pauschalieren. Allerdings bleibt es nach wie vor dem Nutzer überlassen, durch seine Energieverträge, sei es Wasser, sei es Strom, sei es Wärme, die entsprechenden Einsparungen durch den Betrieb zu realisieren. Das ist dem Investor, Diana, leider an der Stelle ein völlig verschlossenes Feld. Was er machen kann, er kann natürlich in der Baubeschreibung, die regelmäßig Bestandteil des Mietvertrages ist, einerseits die Wünsche des Mieters, aber auch die Forderungen sozusagen seiner Finanzierungswelt als Investor nachkommen und bestimmte Baustandards erfüllen, die dann zu den entsprechend von uns ja schon angesprochenen Standards führen oder Zertifikaten. Also wenn man heute neu baut, dürfte man in der Regel, Diana, korrigiere mich, den Goldstandard nach DGNB sicherlich erzielen können. Der Standard vielleicht ist Silber, aber sage ich mal, die Tendenz zu Gold ist da schon gegeben. Ja. Und die eigentliche Motivation allerdings, Alexander, zum richtigen, nachhaltigen Einsparen von Energie kommt durch den Betreiber. Kleines Beispiel, Offenlassen von Toren. Es gibt ja auch unterschiedliche Temperaturzonen mitunter in solchen Warehouses. Und je nachdem, wie aufmerksam die Mitarbeiterschaft des Mieters ist, kann man da extrem viel Energie sparen. Das hat mit dem Vermieter nichts zu tun. Das schont nur letztendlich den Geldbeutel des Mieters und die Umwelt.
Natürlich ist es so, dass ein Investor schon beim Ankauf prüft, ob Mieten marktgerecht sind und vor allem aber auch, ob natürlich Nebenkosten komplett umlegbar sind.
Ein ganz wichtiger Aspekt in diesen Fragen ist sicher auch der Zustand der Immobilien. Wie muss ich mir heute eigentlich so die Standard-Logistik-Immobilie vorstellen?
Ich glaube, das ist am allerwichtigsten, zunächst zu sagen, dass die Standard-Logistik-Immobilie durchaus sehr unterschiedlich sein kann, je nach Anforderungen des Nutzers. Richtig, Frank?
Ja, es gibt natürlich bestimmte Standardausbauten und Standardeinrichtungen, die, sagen wir mal, einen normalen Typus des Warehouses widerspiegeln. Da ist zum Beispiel die Bodenbelastbarkeit, da ist die Glattheit des Bodens, die nach sehr, sehr akkuraten, auch physikalisch genau nachempfundenen Technologien erstellt und auch ständig nachgewiesen wird, denn ein sehr, sehr glatter Boden ohne viel Verwerfungen schon quasi den Betrieb der Flurförderzeuge, der Gabelstapler in den Hallen. Wir haben eine entsprechende Beleuchtung, die heutzutage LED als Standard vorsieht. Es gibt bestimmte Rampentore, die entweder abgedichteter sind mit Wetterschutzlippen oder eher allgemein gehalten sind mit Rolltoreffekt ohne entsprechende Isolierung. Das ist dann immer davon abhängig, welche Temperaturunterschiede gesichert werden müssen, quasi als Betriebstemperatur innen, um quasi den Energieverlust nach außen zu verhindern. Es gibt gewisse lichte Höhen, es gibt ein bestimmtes Rastermaß. Die Stützen sind oftmals im Abstand gebaut 12 mal 24 Metern. So kannst du dir diesen Stangensalat vorstellen, Alexander. Mhm. Mittlerweile geht man aber auch in Richtung 30 mal 24 Meter. Das heißt, die tragenden Betonteile, Binder, die oben das Dach tragen, das Gerüst bilden, werden in immer größeren Spannbreiten von den Stahlbetonwerken hergestellt. Mit der Folge, dass man natürlich innerhalb des Gebäudes wesentlich frei agieren kann. Aber du hast natürlich immer auch einen gewissen Raum, ja, unbenommen. Und bei Nutzern, die gar nicht so eine große Höhe brauchen, heißt dann immer, ja, ich heiz doch hier die Luft. Ja, quasi oberhalb der Regale, die man selber vielleicht für einen gar nicht so hohen eigenen Bereich benötigt. Das folgt so einer gewissen Investorenlogik, die sagen, jetzt ist jeder mehr dein Part, fragt Diana, die Nachnutzungsfähigkeit. Also wenn ich am Ende einer Laufzeit einfach den ersten Mieter nicht mehr halten kann oder er sich verändern möchte, dann muss die Immobilie ja so kompatibel sein. Und das macht man in der Regel über die von mir gerade beschriebenen, sagen wir mal, wesentlichen Elemente Bodenbelastbarkeit, in der Regel auch Rampe, Beleuchtung und Höhe.
Genau, dazu auch ganz klar, wenn die entsprechenden Kennzahlen oder die üblichen Kennzahlen für eine Standard-Logistik-Immobilie dann nicht erfüllt sind, hat man bei Ankaufsprozessen auch sehr schnell Investoren, die sich dann bei Abweichen dieser Kennzahlen gegebenenfalls komplett aus dem Prozess verabschieden und eben nicht nur sagen, das hat für mich eine Kaufpreisminderung oder wie auch immer Beeinflussung zur Folge, sondern tatsächlich auch sagen, wir haben strikte Vorgaben und können außerhalb dieser Standard-Kennzahlen die Logistikimmobilie gar nicht erst ankaufen. Anlagedruck hin oder her.
Neben der Nachhaltigkeit ist im Moment sicher einer der Trends, dass Logistikflächen vermehrt in die Städte ziehen, angetrieben durch E-Commerce, aber auch den sonstigen Einzelhandel. Was bedeutet das jetzt für Investoren, die sich vielleicht mit viel gemischteren Portfolios auseinandersetzen müssen als in der Vergangenheit?
Wir sehen aktuell ja auch im Markt oder haben jüngst gesehen Portfolien, die Last-Mile-Objekte beinhalten oder Immobilien beinhalten, die als Last-Mile gebrandet werden oder als urbane Logistik. Man muss bei diesen Objekten wirklich sehr stark schauen. Es reicht nicht aus, dass eine kleinere Industrieimmobilie im Vorort einer großen Stadt möglicherweise künftig irgendwann mal umgenutzt werden kann zu einer Last-Mile-Immobilie. Man muss tatsächlich genau gucken, wie groß ist das Grundstück? Wie ist der Grundstückszuschnitt? Wie lässt sich die Belieferung darstellen? Kann ein 40-Tonner andocken? Muss er das überhaupt? Welche Form von Toren braucht es? Oftmals können diese Immobilien vielleicht damit leben, dass sie keine besonders hohe Hallenhöhe haben, wenn es denn Immobilien sein sollen, die in erster Linie Umschlag ermöglichen.
Ganz klar, also müssen auch diese urbanen Logistikflächen zum Nutzer passen. Wie bereit sind denn die Städte für solche neuen Logistikkonzepte, Frank?
Eine sehr spannende und komplexe Frage. Wir haben, Jan hat angesprochen, in der Investorenlandschaft schon erste Tendenzen. Auch in Deutschland bestimmte Immobilien einer Größenordnung, ich sag mal bis 10.000 Quadratmeter, mit dem Etikett Last Mile zu versehen. Jetzt muss aber, wie auch Diana schon sagte, genau hinschauen. Haben wir denn auch die Möglichkeit, jetzt in den urbanen Lagen die entsprechende logistische Nutzung auszuleben, im wahrsten Sinne des Wortes? Wie schaut die Struktur heute aus? Die Struktur heute schaut aus, dass die vor der, wenn ich jetzt von Ballungsraumversorgung spreche und im Bereich der Konsumgüter für hauptsächlich Privat-, aber auch Gewerbe, im Päckchen- und Paketbereich spreche, was nur ein Teil übrigens der logistischen Warenwirtschaft ist, aber konzentrieren wir uns jetzt zunächst mal darauf, dann werden aus den großen überregionalen zentralen Fulfillment Center, wo diese Pakete geschnürt werden, über entsprechende Transportkaskaden, dann am Ende den Sprinter verladen, der dann in seinem Milkway Run, in seiner Auslieferungstour die entsprechenden Päckchen zustellt. Und ein großes Problem heute ist ja nicht nur die verkehrliche Situation, sondern vielleicht auch die Bepreisung dieses Fahrens mit einem Dieselsprinter. und schlussendlich auch die Frage, wie sicher kann ich zustellen. Also die Zuverlässigkeit im Abliefern des Paketes hat immer weiter abgenommen und das macht insbesondere die letzte Meile so extrem teuer und zum teuersten Abschnitt dieser Distribution. Die Idee, die jetzt man aufgreifen könnte, um quasi diesen, sagen wir mal, das frühe Packen des Paketes und dann das auf die Reise schicken, völlig disruptiv umzukehren und zu sagen, ich nutze genau den ja vielleicht durch erstes Stichwort stationären Handel nicht mehr benötigten Raum in der Stadt, im vor allem den Obergeschoss. Dort habe ich Flächen, die nicht mehr für den stationären Handel gebraucht werden. Da gibt es ja auch eine starke Veränderung, auch im Käuferverhalten, das vielleicht dann auch nicht immer durch die Gebäudestrukturen, die Gebäudetiefen unbedingt zu eignen zum Hotel, vielleicht zum Büro oder zum Wohnen oder zu irgendwelchen Living-Konzepten, studentisches Wohnen oder Life-Science-Wohnen geeignet ist, dann bleibt am Ende noch der Exit urbane Logistik, letzte Meile-Versorgung. Da gibt es schon zahlreiche Konzepte auch aus dem Ausland, aus England, aus Paris, im Umbauen des Bestandes, allerdings noch nicht so richtig praktiziert in Deutschland. Und das hieße ja, dass man Waren, die haben uns angesprochen, entweder mit dem 40, aber mindestens mit dem 18 oder den 12,5 Tonner anliefert, die wir sozusagen in unserem urbanen Leben so brauchen. Das sind so 30, 40.000 Artikel, kann man ungefähr sagen. Auch das sicherlich durch künstliche Intelligenz, durch die Predictive Analytics, also die Vorhersagetechnologien, immer besser bestimmbar, was man so braucht, dass man diese Artikel halt in der Stadt vorhält und dann erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt die entsprechenden Päckchen schnürt. Und durch die urbane Lage dieser Flächen die Auslieferung ja völlig unabhängig jetzt von Sprintern machen kann.
Wie attraktiv sind denn solche urbanen Logistikflächen eigentlich für Investoren, Diana? In der Vergangenheit war es ja so, dass Logistikobjekte nicht unbedingt die allerhöchsten Mieten erzielt haben, aber da hat sich auch einiges getan, oder?
Jein. Wie Frank ganz richtig gesagt hat, gibt es bisher wenig gute, praktikable Beispiele dafür, dass innerstädtische Nutzungen, die ursprünglich mal, ich sage jetzt mal Retail oder Wohnen oder auch Hotel, also die Nutzungen waren, die eigentlich immer höher als höherwertiger angesehen wurden, sowohl im Kaufpreis als auch in der Miethöhe, jetzt umgenutzt werden für das Thema City-Logistik. Das wird an diversen Stellen im Moment ausprobiert, das wird noch viel mehr diskutiert. Ob das jetzt ein investorenfähiges Produkt zum aktuellen Zeitpunkt ist, das würde ich jetzt erstmal noch vorsichtig beneinen, beziehungsweise würde sagen, es findet sicherlich jetzt keinen breiten Anklang und nicht die Nachfrage wie eine Standardlogistikimmobilie, aber ich hatte vorhin den Anlagedruck der Investoren schon mal angesprochen. Investoren werden gezwungen sein, sich mehr und mehr mit diesen Konzepten und mehr mit diesen Immobilien auseinanderzusetzen, die eben industrial im weitesten Sinne sind oder eben möglicherweise auch eine Mischform.
Also auch Logistikinvestoren müssen unter Umständen flexibler werden. Das führt mich ganz hervorragend zu meinem letzten Punkt weiter, Flexibilität. Im Bürobereich ist der Flexspace gerade der große Renner. Jetzt hat man Konzepte, die das auch im Logistikbereich probieren, Pay-per-Use und so weiter. Hat das eine Zukunft? Ist das ein Trend, der sich jetzt abzeichnet und bestehen bleiben wird?
Wir haben dieses Flex-Warehouse-Space-Modell schon oft oder öfters gesehen als Versuch im Sinne eines Mietmodells, was auf Palettenbasis geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Waren im Palettenbereich als Lagergut haben, dann gibt es heute schon Modelle, dass man sich im Kontext von bestimmten Kooperationen mittelständischer Logistikunternehmen, die sich zu einem Verbund zusammenschließen, schon mal für eine bestimmte Zeit, 2-3 Wochen, Zeiträume sind da nicht unüblich, bestimmte Überlaufflächen sichert über die Anzahl von Palettenstellplätzen, sich aber dann als derjenige, der einlagert, komplett in das Regime des eigentlichen Betreibers und Hauptnutzers der Logistikimmobilie begibt. Das ist für die Immobilienwirtschaft ein nicht attraktives Feld, weil sie ja gar nicht in dieser Beziehung agieren. Sie vermieten ja den Raum und überlassen es schlichtweg auch dem Nutzer, dem Mieter, wie er am Ende seine Flächen bespielt. Er muss ja die Miete bezahlen jeden Monat und je stabiler sein Cashflow ist, durch entsprechende vielleicht Drittumsätze, durch Deckungsbeiträge, das kann ja dem Vermieter nur recht sein, er ist nicht Teil dieses Flexspace-Modells. Also hier haben wir immer noch den zusätzlich zum oder in geänderter Form zum Büromarkt die zusätzliche Komponente dass der Nutzer nicht oftmals der Kunde ist, der hinter dem Nutzer steht, um diese Fläche zu bespielen, sondern es gibt am Ende eine Dreiecksbeziehung zwischen dem Vermieter, dem Mieter und dem Kunden des Mieters, der ganz entscheidend auch zum Beispiel die Mietdauer beeinflussen kann über die Frage, wie lange er zum Beispiel einen bestimmten Auftrag erteilt. Jetzt völlig losgelöst von den aktuellen Diskussionen, aber durchaus im Annex, Alexander, zum Thema Flexibilität, die ja sehr stark gefragt wird von dem Endkunden, dem Handelsunternehmen oder dem Industrieunternehmen, die eben verlangen, ja, du kriegst jetzt von mir einen Auftrag über 2 Jahre. Der Immobilieninvestor, gerade wenn er eine neue Immobilie baut, sagt, also mit 2 Jahren kann ich bei meinen Investoren schlecht aufschlagen, ich sag mal 50 Millionen in die Hand zu nehmen, um so ein Objekt zu kaufen und du sicherst mich 2 Jahre ab. Also das Mindeste, Jana, springe bitte bei, sind eine niedrige 5. Ja, und dann heißt es, ja, wie überbrücken wir jetzt die Zeit zwischen dem Auftrag, den er hat, der Mieter, und eigentlich der Erwartungshaltung der Berechtigten des Vermieters, die jetzt nicht mal so eben schnell auch nach 2 Jahren, wenn der Mieter dann doch rausgehen sollte, über eine Break-Option gehen, natürlich gegen Finale, aber es ist zumindest wieder ein Umstand, dass jemand auszieht, der einziehen muss. Es gibt Leerstandszeiten, also alles, was will der Vermieter ja verhindern. Dieses Logistik-Immobilien-Investment ist ja ziemlich stark getragen, auch von etwas längfristigeren, stabilen Verhältnissen. Insofern Flexibilität wird gefordert, ist aber aufgrund der Natur der Sache des Immobiliengeschäftes etwas limitiert.
Wobei man dazu vielleicht noch ergänzen muss, Frank, wenn wir uns andere Assetklassen anschauen, dann sind ja die Logistikinvestoren zumindest Stand jetzt diesbezüglich noch verwöhnt, als dass sie meistens tatsächlich den längerfristigen Mietvertrag haben und im Grunde, wie du richtig sagst, überhaupt nichts damit zu tun haben, was eigentlich dahinter passiert im Vertragsverhältnis zwischen dem Mieter und dem tatsächlichen Nutzer der Lagerflächen. Wenn wir aber andere Assetklassen uns anschauen, zum Beispiel den klassischen Hotelpachtvertrag, der vielerorts mittlerweile abgelöst wurde durch Managementverträge oder auch in Büroimmobilien langfristig vermietete Flächen, in denen jetzt Business Center sitzen oder eben Flex Working Spaces und die auch hybride Mietverträge haben mit einer Umsatzkomponente. Das gab es im Einzelhandel auch schon immer. Also warum soll das nicht ein Konzept sein, was man gegebenenfalls auch mal denken muss?
Sehr guter Punkt. Wir diskutieren das gerade mit einem doch recht großen mittelständischen Logistikdienstleister, der sich an der Stelle eine höhere Flexibilität des Vermieters wünscht, ihn auch Teil seiner Ausschreibung, die er durchlaufen muss, um den Auftrag zu gewinnen, beteiligen möchte. Also die konkrete Idee lautet, und das an der Stelle gleich Diskussionspunkt an dich, Investmentkollegin weitergegeben, liebe Diana, der Logistiker möchte den Vermieter stärker involviert sehen in seinem Ausschreibungsverfahren. Wenn er sich also bewirbt mit einer vielleicht existenten oder projektierten, geplanten oder virtuellen Fläche, die er noch gar nicht kennt, mit einem bestimmten kaufmännischen Gerüst, mit einer Mietpreiskalkulation, um den Auftrag zu gewinnen, bei einem großen Industrieunternehmen zum Beispiel. Und je flexibler er dann auch sein Pricing machen kann für seine Dienstleistung mit der Komponente, die ja auch ein wesentlicher Bestandteil ist, nämlich wie ist die Gesamtmietbelastung. Alexander, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, quasi aus Miete und Nebenkosten, desto eher würde er auch in der Lage sein, dem Vermieter später ein Goodie zu zahlen, wenn er durch die Flexibilität des Vermieters den Auftrag überhaupt erst gewinnt.
Spannend. Ja, aber ich denke, diese Diskussion werden wir in Zukunft tatsächlich weiterführen. Die Einschränkung bei den Investoren ist ja oft eben die Finanzierbarkeit der Immobilie, aber auch in die Diskussion muss man dann gegebenenfalls einsteigen.
Bei der Assetklasse Logistik haben wir also noch einige Entwicklungen zu erwarten. Dann bedanke ich mich für den fachlichen Input und nach draußen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!